Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In Großbritannien spitzt sich der Machtkampf rund um den Brexit also zu. Ein großes Thema heute. Seit vielen Jahrzehnten sind deutsche und britische Hochschulen eng vernetzt. Und zwar auf viele Arten und Weisen. Über Hochschulkooperationen, über Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bzw. Studierende, die im jeweils anderen Land leben und arbeiten. Diese Vernetzung, die steht auf dem Prüfstand. Im Prinzip seit mehr als 3 Jahren. Seit die Anwohner Großbritanniens sich mehrheitlich für den EU-Austritt entschieden haben. Die Wissenschaftscommunity selbst, die versucht, die Netze am Leben zu erhalten. Auch über eine No-Deal-Brexit hinaus. Darüber sprechen wir heute in Campus und Karriere. Während sich in London die Situation seit gestern also mehr als nur zuspitzt, wurde ebenfalls gestern in Glasgow, also in Schottland, ein Papier unterzeichnet. Eine Kooperationsvereinbarung zwischen den niedersächsischen Hochschulen und den schottischen Hochschulen. Wir erinnern uns, die Einwohner Schottlands, die haben sich ja mehrheitlich für den Verbleib in der EU ausgesprochen. In Glasgow ist jetzt Wolfgang-Uwe Friedrich, Präsident der Uni Hildesheim und Vorsitzender der Niedersächsischen Landeshochschulkonferenz. Er hat das Papier zusammen mit der Vereinigung der schottischen Universitäten unterzeichnet. Herr Friedrich, schöne Grüße nach Glasgow. Hallo.
Hallo zurück.
Fangen wir mal kurz atmosphärisch an. Sie sind in Glasgow, Sie haben mit Kollegen dort gesprochen in den vergangenen Tagen. Wie ist denn da die Stimmung gerade unter den Kollegen aus Wissenschaft, gerade jetzt, wo in London die Politik so aufgeheizt ist?
Sehr gemischt, sehr gemischt. Es ist, glaube ich, hier wie in ganz Großbritannien, dass kaum noch einer versteht, was in London, im House of Commons wirklich vor sich geht, was die Regierung macht. Die akademische Welt ist höchst unzufrieden mit den ganzen Brexit-Diskussionen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Schottland, sondern wir waren zuvor auch in Oxford, man kann das allgemein sagen. Die Befürchtung in der britischen Hochschullandschaft und hier insbesondere in der schottischen, dass der Brexit sehr negative Folgen haben wird, was Forschungskooperationen, auch EU-Forschungsmittel haben wird, sind außerordentlich groß. Und deswegen ist die Bereitschaft hier wirklich herausragend, mit uns zu kooperieren, neue Kooperationsformen zu suchen und vor allen Dingen den Austausch zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und den Studierenden zu vergrößern.
Ja, dann gehen wir mal konkret auf die Vereinbarung, die Sie da unterzeichnet haben. Was steht drin und was soll das bringen?
Also die Vereinbarung ist ein Memorandum of Understanding, sehr allgemein gehalten, nennt die strategischen Ziele, mehr Zahlen, was den Studierendenaustausch angeht. 3.000 Studierende sind zurzeit aus Deutschland im UK insgesamt. Die Schotten haben die Befürchtung, dass die Zahlen zurückgehen werden, weil Förderprogramme möglicherweise verringert werden und sie wollen diesen Austausch fördern. Wir haben darüber hinaus einige Initiativen in Niedersachsen und in Schottland, die eine hervorragende Basis für eine engere Forschungszusammenarbeit bieten und da insbesondere auch den wissenschaftlichen Nachwuchs im Auge haben. Das Spektrum ist sehr groß. Das reicht von der traditionellen Kooperation zwischen Universitäten wie Göttingen und Edinburgh bis hin zu sehr neuen, kleinen Initiativen, die aber wachsen sollen. Das European Center for Advanced Studies zwischen der Dortmunder Universität Lüneburg und der University of Glasgow ist angelaufen, mit zunächst 20 Studierenden als Teilnehmern. Zum Spektrum gehören auch die hervorragenden Sammlungen der Universität Göttingen mit dem Hunter Museum hier in Glasgow enger zu verbinden. Life Sciences ist hier ein Megathema und die Hoffnung ist, dass die 11 schottischen Universitäten, die in Southsea zusammengeschlossen sind, also dem schottischen Zentrum für Life Sciences, enger mit der Medizinischen Hochschule Hannover und der Leibniz-Universität und der Universität Oldenburg zusammenarbeiten. Also ein sehr breites Spektrum.
Was ich mich jetzt gefragt habe, warum eigentlich eine Vereinbarung mit den schottischen Universitäten und nicht gleich mit Universities UK, also mit allen Universitäten in Großbritannien?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn Sie sich traditionelle Partnerschaften anschauen, wir haben eine neue Initiative der University of Oxford mit den 3 Berliner Universitäten, die einen Berlin Campus gründen wollen. Überall in Großbritannien ist die Bereitschaft groß, die Zusammenarbeit mit dem Kontinent und insbesondere mit Deutschland zu intensivieren. Hier war schlicht und einfach eine Initiative unseres Wissenschaftsministers Björn Tümmler, der nicht nur mit uns Oxford Besuch hat, sondern Partner eben gesucht hat in Schottland. Und Schottland mit seinen 4-5 Millionen Einwohnern, seinen 20 Hochschulen ist, glaube ich, geeignet, um, ich sage jetzt mal, auf Länderebene eine Zusammenarbeit zu organisieren. Länderebene, der Vergleich hinkt etwas, aber die Größenordnung kommen in etwa hin. Und diese Chance wollen wir nutzen.
Mhm. Könnte man auch vielleicht vermuten, dass Schottland sozusagen als Betroffener eben vom Brexit, die sich ja, wie ich ja gesagt habe, mehrheitlich gegen den Brexit ausgesprochen haben, dass die nun ein bisschen schauen müssen oder schnell schauen wollen, wo sie bleiben in der Wissenschaftskooperation?
Ich glaube, die denken strategischer, aber das spielt sehr wohl eine Rolle. Die neueste Meinungsumfrage in Schottland sagt, dass jetzt 75% in Schottland eher einer neuen Unabhängigkeit zustimmen würden. Ich sehe das eher skeptisch. Also ich bin gegen den Zerfall Europas und für mehr Gemeinsamkeiten. Aber sie haben natürlich den Finger in die Wunde gelegt. Die schottischen Universitäten befürchten, dass sie von Forschungsmitteln aus Brüssel abgeschnitten werden, dass große Programme ohne sie geschehen. Und man kann vielleicht sagen, sie versuchen, das Beste für sich rauszuholen. Die University of Scotland, wie gesagt, hat 20 Mitglieder und sie versuchen jetzt tatsächlich Chancen auszuloten, um nicht abgeschnitten zu werden. Und das hat teilweise ganz, ganz im Detail liegende Dinge. Die University of Aberdeen hat mit der Fachhochschule Hildesheim, HWK, unserer Nachbarin, ein Abkommen, eine Kooperation. Die schicken Mumien aus der großen Mumiensammlung Aberdeen zur Restaurierung nach Hildesheim. Wenn es den Brexit gibt, dann taucht die Frage auf, wie kommen die durch den Zoll? Also dann wird diese kleine Partnerschaft abbrechen. Und das reicht eben auch bis hin zu den Life Sciences, die eine ganz andere Dimension und eine ganz andere Bedeutung für Niedersachsen und für Schottland haben.
Mhm. Dass die britische Wissenschaftscommunity insgesamt sich ja auch für den Verbleib in der EU ausgesprochen hat, das ist ja auch kein großes Geheimnis.
Kein Geheimnis.
Genau. Auf der anderen Seite befinden sich in Großbritannien ja immer noch einige der besten Unis der Welt. Jetzt mal Ihre Einschätzung, was für Gefahren drohen denn tatsächlich jetzt der britischen Hochschullandschaft insgesamt durch den Brexit?
Ja, es befinden sich hier tatsächlich eine der bedeutendsten Universitäten der Welt. Das sind eben natürlich Oxford und Cambridge, aber auch die University of Glasgow, die unter den Top 100 in der Welt liegt. Für diese Universitäten, das gilt für Glasgow genau wie für Oxford und Cambridge, sind natürlich die Forschungsmittel von Horizon 2020 und dem Nachfolgerprogramm der Europäischen Kommission von großer Bedeutung. Gestern hat uns der Principal Sir Anton Muscatelli von der University of Glasgow berichtet, dass wenn es im neuen Förderprogramm der Europäischen Kommission keine Gelder mehr für Schottland gibt, für die University of Glasgow gibt, ganze Forschungsabteilungen werden schließen müssen. Das wurde nicht im Einzelnen quantifiziert, aber es gilt auch für Oxford und Cambridge, dass dort Forschungseinrichtungen, nicht einzelne Forscher mit ihren Projekten, ganze Abteilungen geschlossen werden müssen. Und das ist natürlich auch für die internationale Wirksamkeit der britischen Forschungsuniversitäten von erheblicher Bedeutung. Also es ist nicht nur ein Bauchgefühl, sondern das lässt sich tatsächlich in den einzelnen Universitäten runterrechnen, wie das sich auf das Forschungsbudget auswirken wird.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass jetzt zum Beispiel durch bilaterale Abkommen, wie es jetzt solche ja auch schon mit der Schweiz gibt, mit der Hochschullandschaft dort gibt, dass der Austausch auf dem jetzigen Niveau trotzdem mindestens vielleicht aufrechterhalten werden kann? Oder ist das naiv?
Ja. Ich glaube nicht, dass es naiv ist, sondern es werden jetzt verschiedene Modelle diskutiert. Man weiß ja überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ob etwa die Beziehungen EU-Schweiz das Beispiel sein könnten. Und Sie wissen, da gibt es auch Schwierigkeiten, was die Forschungskooperationen angeht. Aber die Schweizer sind bemüht, ihre nationale Forschungsorganisation mit den übrigen der EU enger zu verbinden. Es gibt das Norwegen-Modell. Es gibt die Überlegungen jetzt im Bereich der Wirtschaftsunion, den Vertrag mit Kanada, EU-Kanada, sich anzuschauen. Und es ist die Suche in der Hochschullandschaft Großbritanniens, würde ich sagen, und hier im Schottlands im Besonderen, die Suche nach Survival Strategies, wie man das große Brexit-Desaster für die internationale Forschungskooperation, in diesem Fall für die europäische Forschungskooperation, meistern kann. Das ist auf der Tagesordnung.
Die Niedersächsische Landeshochschulkonferenz hat eine Kooperationsvereinbarung, ein Memorandum of Understanding, unterzeichnet, zusammen mit der Vereinigung der schottischen Universitäten. Unterzeichnet hat unter anderem Wolfgang Uwe Friedrich. Er ist der Präsident der Uni Hildesheim und er ist Vorsitzender der Niedersächsischen Landeshochschulkonferenz. Herr Friedrich, Dankeschön. Schöne Grüße nach Schottland.
Ich danke auch. Goodbye.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Gerade haben wir über den Brexit gesprochen und von Großbritannien geht es jetzt nach Südeuropa, nach Spanien, um genau zu sein. Und um noch genauer zu sein, nach Barcelona.
Campus und Karriere. International.
Die Wissenschaft in der EU profitiert von der EU aus einem ganz banalen Grund. Es fließt Geld. Gerade im Zusammenhang mit dem Brexit haben wir ja schon über EU-Fördertöpfe gesprochen, über Horizon 2020 zum Beispiel. Und für Spanien gilt das ganz besonders. Die Hochschullandschaft dort hat enorm gelitten unter der Wirtschaftskrise und EU-Gelder haben dort vieles bewegt. Ein Beispiel dafür ist eben Barcelona. Da sah es noch vor einigen Jahren ganz und gar nicht danach aus, dass sich diese Stadt in Sachen Wissenschaft mal zu einer der Hotspots in Südeuropa entwickeln würde. Marc Ducke über Barcelonas wissenschaftlichen Aufstieg von 0 auf 100.
Wenn Raimund Fickert Seeluft schnuppern will, muss er nur das Fenster aufmachen. Vor seinem Büro liegt ein Strand, dahinter schimmert das Mittelmeer.
Barcelona, das darf man auch nicht vergessen, lebt hauptsächlich vom Tourismus, lebt nicht von der Wissenschaft. Auf der anderen Seite gibt es sehr interessante Forschungsinfrastrukturen und Forschungseinrichtungen hier in der Stadt, die auf europäischer Ebene führend sind.
Der Deutsche ist Projektdirektor am Biomedizinischen Forschungspark von Barcelona. 1400 Menschen aus 50 Ländern arbeiten in dem großen Gebäudekomplex am Meer. Sie kommen aus verschiedenen Disziplinen der Biomedizin, kümmern sich um unterschiedliche Themen, forschen aber unter einem Dach. Im Keller erforschen Studenten die Hirnentwicklung von Zebrafischen. Ein paar Meter weiter durchleuchten Forscher Bioproben mit Spezialmikroskopen. Barcelona ist seit hunderten Jahren eine Wissenschaftsstadt. Die Universität dort wurde schon 1450 gegründet. Und doch hatte die Stadt unter Wissenschaftlern lange einen schlechten Ruf. Barcelonas Forschungslandschaft galt in den 90er Jahren als verschlafen und ambitionslos, die Universitäten als Hort von Günstlingswirtschaft. Viele Forscher gingen ins Ausland.
Meine Kollegen, die fanden das völlig verrückt, dass jemand überhaupt die Idee bekommen könnte, nach Barcelona zu gehen. Ja, und das war vor weniger als 20 Jahren. Also von daher hat sich sehr viel getan, weil die gleichen Leute mich inzwischen hassen, wenn sie sehen, was aus dem Projekt geworden ist. Die sagen, wie konntest du das wissen? Und ich sage immer, wir wussten das nicht. Es ist passiert, ja, und es wahrscheinlich ist es nicht wieder wiederholbar.
Es hat sich viel getan in Barcelona. Im Ranking der renommierten Fachzeitung Nature liegt Barcelona mittlerweile unter den europäischen Wissenschaftsstandorten auf Platz 8, hinter Berlin und München aber vor Madrid. In Südeuropa ist die Stadt jedenfalls führend. Das ist vor allem dem konservativen Politiker Andreu Mas-Colell zu verdanken. Zu Beginn des neuen Jahrtausends war er Wirtschaftsminister in Katalonien.
Wir hatten beschlossen, Forschungszentren aufzubauen, und zwar von Grund auf. Es war für uns klar, dass wir keine bestehenden Einrichtungen umbauen wollten. Wir hatten ja schon unsere Universitäten, die recht gut funktionierten. Außerdem gab es die Forschungszentren des CSIC, des Spanischen Wissenschaftsrates. Dieser ist eine Behörde mit Staatsangestellten, was uns nicht sehr gefiel.
Mas-Colell wollte schlanke Strukturen statt schwerfällige Apparate und Bürokratie. In Katalonien gründete er CERCA. Ein Netzwerk, dem die verschiedenen Forschungseinrichtungen der Region untergeordnet sind. Das Kuratorium von CERCA ernennt nicht nur die Leiter der verschiedenen Zentren, es evaluiert auch die Arbeit der Wissenschaftler. Wer keine Leistung zeigt, muss gehen.
Die Wissenschaft hat etwas mit der Wirtschaft gemein. Beide gehen sie Risiken ein. Anders der Staatsdienst. Der ist darauf angelegt, nichts zu riskieren.
In solchen Momenten klingt Mas-Colell sehr amerikanisch. Tatsächlich hat er dort viel Zeit seines Lebens verbracht. Der heute 75-Jährige ist nicht nur Politiker, sondern auch ein bedeutender Forscher. Er zählt zu den führenden Wirtschaftsmathematikern der Welt. Mas-Colell gründete in Barcelona eine Stiftung, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Das Ziel, Talente und Kapazitäten aus aller Welt nach Katalonien zu locken, sie an wissenschaftliche Einrichtungen zu vermitteln und ihnen dabei zu helfen, ihre Forschung zu finanzieren. Derzeit sind mehr als 260 Forscher bei der Stiftung unter Vertrag. Darunter sind Philosophen ebenso wie Astrophysiker. Eine Investition, die sich rentiert, sagt Maskolell. Denn die Wissenschaftler machen für ihre Arbeit Forschungsgelder auch aus anderen Töpfen locker. Geld, das dann nach Katalonien fließt.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktionieren würde, dass wir so viele Bewerbungen bekommen würden. Es war eine tolle Überraschung. Der Versuch hatte viel Erfolg. Es hat sicher geholfen, dass wir hier Einrichtungen haben, die anziehend auf Forscher wirken.
Neben dem Bioforschungspark gibt es in Barcelona mittlerweile einen Teilchenbeschleuniger. Außerdem steht hier einer der leistungsfähigsten Computer der Welt, der Supercomputer Mare Nostrum. Und dann ist da das ICFO, das Institut für Photonische Wissenschaften in der Nähe von Barcelona. Am ICFO wird rund um die Photonik geforscht, heißt rund ums Licht und wie es nutzbar gemacht werden kann. Das Jahresbudget liegt heute bei 27 Millionen Euro. Zur Wahrheit gehört aber auch, für den Bereich Photonik gab das deutsche Max-Planck-Institut schon 2013 480 Millionen Euro aus, fast 18 Mal so viel. Die spanische Wirtschaftskrise hat auch die Wissenschaften heftig getroffen. Der Teilchenbeschleuniger beispielsweise konnte wegen Geldproblemen 2010 erst nach langer Verzögerung in Betrieb gehen. Mittlerweile ist die Krise abgeflaut, aber Katalonien ist noch immer die am stärksten verschuldete Region Spaniens. Der Konflikt zwischen der separatistischen Regionalregierung und der spanischen Zentralregierung hat bisher verhindert, dass mehr Geld nach Katalonien fließt. Barcelona hat sich unter Wissenschaftlern einen guten Ruf erworben. Aber, sagt Andreu Maskolell, ein guter Ruf will auch gepflegt werden. China mache jedenfalls gerade vor, dass ein Land keine 500 Jahre alte Forschungskultur braucht, wenn es in den Wissenschaften führend werden will.
Für die politische Bildung im Klassenzimmer gilt ein hoher Anspruch. Beutelsbacher Konsens heißt dieser Anspruch, ein Standard, den man schon vor Jahrzehnten festgelegt hat und der heute nicht weniger gilt als damals. Und einer der entscheidenden Grundsätze im Beutelsbacher Konsens ist das sogenannte Überwältigungsverbot. Was heißt das? Lehrkräfte zwingen den Schülerinnen und Schülern nicht ihre Meinung auf. Im Klassenzimmer, gut und schön, was Jugendliche aber im Netz vorfinden können an Meinungsäußerungen, das ist schon geeignet, Schüler zu überwältigen. Schützen kann man sie nicht vor Propaganda im Netz, aber natürlich, man kann sie so weit sensibilisieren, dass sie Propaganda als solche erkennen und sich dann eben nicht überwältigen lassen. Die Unis Köln und Mannheim haben dazu gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt ein Unterrichtsmodell entwickelt und ja, da guckt man dann auch extremistische Videoclips. Friederike Müllender.
Der richtige Umgang mit Extremismus im Netz. Eine schwierige Aufgabe für viele Lehrerinnen und Lehrer. Richtig gut darauf vorbereitet fühlen sich wenige, erklärt Julian Ernst. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Köln und hat an der Kampagne mitgearbeitet.
Es gibt Sorge davor, dass eben bestimmte sehr kontroverse Diskussionen sich plötzlich im Klassenraum ereignen oder auch den Unterricht sprengen können. Es gab auch gewisse Vorbehalte, dass eben Schülerinnen und Schüler gar einen Wissensvorsprung gegenüber den Lehrern eben vorweisen und die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich den Unterricht gar nicht mehr angemessen gestalten könnten.
Julian Ernst hat selbst ein abgeschlossenes Lehramtsstudium und promoviert gerade in Erziehungswissenschaften an der Uni Köln. Die Kontra-Kampagne will Lehrerinnen und Lehrern konkretes Unterrichtsmaterial an die Hand geben.
Ein Schwerpunkt der Materialien liegt eben auch auf den Algorithmen bzw. eben auf den Empfehlungen, die aus den Algorithmen resultieren. Sprich, wie führt mich das eventuell auch geradewegs zu extremistischer Propaganda im Internet?
Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Unterrichtsreihe dabei selbst klicken und gucken, sagt Professor Hans-Joachim Roth der Universität zu Köln.
Also anschauen von bestimmten Videos, dann mal eben immer hin und her klicken und dann sehen, wo lande ich eigentlich. Und dann ist das Entscheidende, dass man sich, während man das tut, einfach mal guckt, was passiert jetzt hier eigentlich. Und die Schüler heranzuführen, schlichtweg nicht nur zu klicken und irgendwo zu landen, sondern gleichzeitig sich zu merken, wie ist das jetzt passiert. Und das ist etwas, was bei denen gerade auch in der Altersgruppe sehr gut ankommt, dass man jetzt nicht nur darüber spricht oder einen Text liest und die Lehrer referieren und so weiter, sondern dass sie alleine durch das Umgehen mit bestimmten Videos sehen, aha, das und das passiert. So sind die Pfade.
Indem die Schülerinnen Schülerinnen und Schüler den genauen Klickpfad aufschreiben, wie sie also von einem zum anderen Video gekommen sind und welche Videovorschläge sie dabei bekommen haben, soll ihnen ein Gefühl dafür vermitteln, wie Algorithmen funktionieren.
Das heißt, ich muss die Bereitschaft haben, auch mit extremistischen YouTube-Videos direkt mit den Schülern zu arbeiten. Das ist natürlich heikel,
erklärt Professor Hans-Joachim Roth. Vor allem, weil Schulen kein Gewaltmaterial zeigen dürfen.
Das darf man ja aus juristischen Gründen schon gar nicht. Trotzdem muss man aber natürlich gewalthaltiges Material zeigen, weil ansonsten lachen die Schüler sich doch tot und sagen, naja Gott, was ich da zu Hause privat in der Mittags gucke, hat eine ganz andere Dimension. Das heißt, ich erreiche die Ernsthaftigkeit nicht. Und da muss man eine Balance finden. Und das war durchaus ein Diskussionsprozess im Projekt.
Über eine passwortgesicherte Internetseite kommen Lehrerinnen und Lehrer an diese Videos heran. In welchem Fach man diese Unterrichtsreihe einbaut, können Lehrerinnen und Lehrer dabei selbst entscheiden. Sowohl in den Fächern Deutsch, Geschichte, Politik und praktische Philosophie sowie Gesellschaftslehre gibt es Andockungspunkte. Geeignet ist das Projekt für jede Schulform, für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse.
Um jetzt nicht so eine Art Schieflage zu erzeugen, ja, es ging nicht darum, islamistische Jugendliche rauszufischen und sagen, hier, da wollen wir vorbeugen, sondern es ging ganz allgemein um extremistische Haltungen an der Stelle. Und dann eben zu sagen, wie kann man Jugendliche frühzeitig ranführen, solche Propaganda zu erkennen und sich nicht überwältigen zu lassen.
Ergänzt Professor Hans-Joachim Roth der Uni Köln. Häufig hätten Jugendliche sowieso einen ziemlich guten Spürsinn für Propaganda. Sie merken, dass in den Videos etwas nicht stimmt, sie manipuliert werden. Es würde ihnen jedoch häufig schwerfallen, diese Gefühle so richtig in Worte zu fassen. Die richtigen Worte zu finden, auch darum geht es in der Unterrichtsreihe.
Das war ein Beitrag von Friederike Müllender. Dass Wohnen gerade in bestimmten, also gerade in Unistädten, nicht billiger wird, keine Neuigkeit. Eine gemeinsame Studie der Uni Maastricht und eines Personaldienstleisters hat das Ganze aktuell nochmal mit Zahlen unterfüttert. Für ihre durchschnittlich 29 Quadratmeter Wohnraum zahlen Studierende gut 50 Euro mehr als noch vor 5 Jahren. Im Schnitt wohlgemerkt, denn je nach Stadt kann das Ergebnis bekanntermaßen mehr oder weniger extrem ausfallen. Und noch eine weitere Meldung. Die Schulen in Deutschland tun vergleichsweise wenig im Bereich Prävention gegen sexuelle Gewalt. Es ist zugespitzt das Ergebnis einer Studie des Deutschen Jugendinstituts, die heute vorgestellt wurde. Demzufolge kümmern sich nur 13% der Schulen intensiv um dieses Themas. In Kitas, Internaten und Heimen ist der Anteil jeweils höher. Und der Anteil der Schulen, der ist genauso niedrig wie vor 5 Jahren. Und der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, der deswegen die Bundesländer aufgefordert, Schulen zu Schutzkonzepten zu verpflichten. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich Corso, Kunst und Pop mit Susanne Lurwig am Mikrofon. Und heute unter anderem mit neuen Kinofilmen. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.